Herzlich willkommen bei Hausgefragt, dem Podcast zur Baufinanzierung von Dr. Klein. Hier lernst du alles, was du auf dem Weg in die eigenen vier Wände wissen musst. Wir holen spannende Gäste ans Mikro und fragen sie, wie sie ihre Baufinanzierung gemeistert haben, welche Hürden es gab und wie sie es dann doch in ihr Eigenheim geschafft haben. Außerdem gibt es natürlich regelmäßig die wichtigsten aktuellen Tipps von unseren Spezialisten für Baufinanzierung. Mein Name ist Anna Kommens und ich versuche, die Fragen zu stellen, die mir damals geholfen hätten, als ich mein Haus gekauft habe. Viel Spaß bei der heutigen Folge. Hallo, herzlich willkommen bei Hausgefragt, dem Dr. Klein Podcast für Baufinanzierung. Wir haben heute eine neue Folge und ich habe Lars zu Gast. Er ist 46 Jahre alt und verheiratet und zufällig Redakteur bei uns bei Dr. Klein. Und als er bei uns anfing, hat er eine ganz spannende Geschichte erzählt, denn er und seine Frau hatten eine Wohnung und haben dann ein Haus gekauft. Die Wohnung hat ihnen auch gehört. Und das ist auch ganz spannend, weil ihr ja zuerst die Wohnung verkauft und dann das Haus gekauft und sogar neu gebaut habt. Und da habe ich mir gedacht, da gibt's garantiert eine spannende Geschichte und viel Neues zu erfahren. Und deswegen bist du heute mein Gast. Herzlich willkommen.
Hallo Anna, vielen Dank.
Was bedeutet denn für euch so zu Hause?
Wahrscheinlich was völlig anderes als noch vor 10, 15 Jahren. Also jetzt ist es wirklich so ein Angekommensein. Es ist nicht mehr so ein Etappenziel irgendwie, dass man irgendwo wohnt und weiß, irgendwann zieht man so und so nochmal um, sondern das ist jetzt wirklich der Ort, wo wir sein wollen. Ne? Das ist jetzt echt so ein bisschen unser kleines Paradies, so ein bisschen unser Refugium und so, wo wir einfach super gerne sind und also für uns eine ganz wichtige Sache.
Ja, dieses Haus kaufen oder Wohnung kaufen ist dann wirklich so ein bisschen verbunden mit Ankommen auch, ne? Das war bei uns tatsächlich auch so. Wie kam es denn zu dem Kauf der ersten Wohnung? Wie habt ihr euch dafür entschieden?
Also damit hatte ich eigentlich gar nichts zu tun. Das war, bevor ich meine Frau kennenlernte, die hat frühzeitig einen Teil ihres Erbes ausgezahlt bekommen und hatte dann die sehr, sehr gute Idee, das in eine Immobilie zu investieren. Und sie hat hier studiert in Lübeck und hat dort was gesucht. Und ich glaube, es war schon eigentlich eher eine Bauchentscheidung, aber sie hat schon was gesucht, was einfach auch sehr, sehr gut liegt. Dass die Uni war, per Fahrrad zu erreichen und es war trotzdem noch in Stadtnähe und die Autobahn war nicht weit. Es war so zum einen eine praktische Sache, aber zum anderen auch einfach Investitionsobjekt. So ein bisschen Investition auch in die Zukunft.
Ne? Ist ja total schlau, wenn man das sehr früh anfängt, ne?
Absolut, ja.
Und wusste sie sofort, dass sie sich das dann leisten kann oder wie ist sie da so vorgegangen, weißt du das?
Ach, sie ist jemand, der einfach sehr durchgeplant ist und sehr gut organisiert und wusste genau, was sie will. Das war, glaube ich, auch die erste Wohnung, die sie sich angesehen hat. Ist halt einfach gepasst, ne? Aber wie gesagt, da war ich jetzt nicht dabei oder so, kann das also gar nicht so genau beurteilen, aber ich glaube, sie hat sich sehr gut entschieden. Das war eine gute Wohnung.
Und du hast dann da aber auch gewohnt?
Genau, sie hat da 10 Jahre gewohnt. Ich habe die letzten 3 Jahre da noch gewohnt. Bin dazugezogen irgendwann. Und es war aber dann absehbar, dass es auch einfach, wir haben die Wohnung sehr, sehr gerne gemocht. Wir waren da sehr gerne. Aber die war auf Dauer einfach dann doch zu klein. Ne? Also für uns beide, uns zwei Katzen, waren jetzt so knapp 60 Quadratmeter, die auch einfach nicht so gut geschnitten waren. Doch auf Dauer zu klein. Und da wussten wir, wir wollen was anderes.
Ich habe auch mal 3 Jahre auf 46 Quadratmeter mit meinem Mann, damals auch nicht Mann, gelebt. Und dann kam zum Glück das Kind dazu und wir mussten eine größere Wohnung suchen. Tatsächlich haben wir in Hamburg eine Wohnung gesucht und die Mieten sind da ja sehr hoch. Und wir wollten von der einen Wohnung, jeder von seiner Wohnung, in eine gemeinsame ziehen. Und das war koordinativ ziemlich schwierig. Und dann haben wir, glaube ich, 30 Wohnungen oder so angeguckt und nichts passte und dann bin ich erstmal zu meinem Mann gezogen und da haben wir dann festgestellt, es wird jetzt irgendwie auch nicht besser, der Wohnungsmarkt, und wir bleiben jetzt erstmal hier wohnen und nutzen das Geld, was wir sparen, von meiner Miete zum Reisen und sind dann einfach sehr lange gereist, aber auf den 46 Quadratmetern wäre eben kein Platz für das Kind gewesen. Genau, was war denn bei euch dann, der Raumplatz, das war der Impuls zu sagen, jetzt kaufen wir ein Haus oder jetzt wollen wir was anderes oder hat sich da noch was anderes in eurem Leben verändert?
Ich glaube, wir waren einfach so weit. Wir wollten den Schritt dann gehen. Wir hatten geheiratet und wussten, wir sind jetzt als Team so weit und wollen den nächsten Schritt dann auch irgendwie gehen. Und dann war aber einfach irgendwann die Gelegenheit da. Also meine Frau hatte in der Gegend, in der das Neubaugebiet ausgeschrieben war, mit insgesamt 12 Grundstücken, ohnehin aufgrund ihres Hobbys immer in der Gegend und hat das zufällig mitgekriegt. Und wir waren also die Ersten, die sich das angesehen haben. Wir waren auch die Ersten, die quasi entschieden oder entscheiden konnten, welches Grundstück wir auswählen möchten. Haben uns da, wie wir mal glauben, das Schönste ausgesucht. Und also wir hatten gar nicht von vornherein das Ziel, ein Haus zu bauen, sondern wir haben uns erstmal umgeguckt, mal erst nach Wohnungen gesucht, haben uns diverse Objekte angesehen, haben uns dann auch Häuser angesehen, waren aber nie so ganz zufrieden und dann war einfach diese Gelegenheit da, dass einfach in einer Gegend, die wir super toll fanden, wo wir so und so gerne sind, wo auch das für uns irgendwie finanzierbar war und eigentlich alles passte, wir ein Haus bauen konnten. Und haben das dann eigentlich sofort, ohne noch großartig drüber nachzudenken. Also natürlich ist es eine Entscheidung, die man schon irgendwie wohl überlegt treffen sollte, aber waren uns da sicher, dass wir das wollen.
Also so der Zeitpunkt, die Lage.
Ganz genau.
Das hat alles ganz gut zusammengepasst. Und der Preis auch eben dann, das ist ja auch nicht unerheblich. Wie seid ihr denn dann so bei dem Kauf vorgegangen?
Also wir hatten überhaupt keinen Handlungsdruck. Also es war jetzt ja nicht so, dass wir unbedingt aus der Wohnung raus mussten. Deswegen war das eigentlich für uns ganz entspannt. Wir haben uns halt, wie man es wahrscheinlich auch so macht, erstmal bei Immobilienportalen angemeldet, uns Angebote schicken lassen und haben uns dann auch Objekte angesehen, wie gesagt. Aber die konkreten Vorstellungen, was wir eigentlich wollen, das kam erst auch bei der Besichtigung. Also das ist auch ein Punkt, glaube ich, den wir dann erst lernen mussten. Wir haben uns zu einem relativ frühen Zeitpunkt mal ein Haus angeguckt, bei dem eigentlich nichts gepasst hätte. Und also weder die Bausubstanz noch die Lage, es war total laut dort, die Räumlichkeiten hätten eigentlich nicht gepasst und trotzdem war das für uns für eine kurze Zeit echt eine ernstzunehmende Option. Weil man, glaube ich, irgendwie dann ein bisschen in diesem Flow drin ist und sagt, wir machen jetzt diesen Schritt und kaufen uns ein Haus und machen was und gehen einen Schritt weiter. Und davon sind wir zum Glück zurückgetreten und haben dann einfach durch Zufall diese andere Möglichkeit entdeckt. Aber das war wirklich auch ein bisschen Zufall.
Okay, und ihr habt dann auch gleich den Zuschlag sozusagen bekommen?
Genau.
Und wie ging es dann so weiter? Was war der Schritt danach?
Also wir hatten, wie wahrscheinlich viele, die diesen Schritt gehen wollen, erstmal überhaupt keine Ahnung. Also wie verkauft man eine Wohnung am besten? Was ist die wert? Wie baue ich ein Haus? Wie finanziere ich das? Wie kaufe ich ein Grundstück? Null Ahnung. Muss man aber nicht haben. Das ist halt der große Vorteil eigentlich, dass das überhaupt nicht notwendig ist, weil einfach Baufirmen, Banken, Makler einen an die Hand nehmen und auch sagen, so geht das. Das war in unserem Fall auch so. Wir haben halt ein Maklerbüro beauftragt, unsere Wohnung zu bewerten, was ich eigentlich nur jedem empfehlen kann, weil wir hatten, wie gesagt, von dem Wert der Wohnung keine Ahnung. Wir haben dort eine Rendite erzielt von über 40% in 10 Jahren. Genau. Das hätten wir nicht gedacht. Wir hätten den Preis also anders angesetzt und waren da so sehr froh, dass wir es nicht gemacht haben, alleine. Und diese Analyse des Wertes der Wohnung war auch einfach die Grundlage für die Finanzierung des Hausbaus. Und da waren wir auf der sicheren Seite. Dann ist es halt auch so, dass Banken, Notare, Makler einen Großteil der ganzen Kommunikation übernehmen und interagieren und auch einfach wissen, was gemacht werden muss und einem nur sagen, okay, das wären jetzt ihre nächsten Schritte, wollen sie es ja oder nein? Man hat natürlich bei jedem einzelnen Schritt ein Mitspracherecht, aber man muss sich nicht so tief in die Materie hinein vertiefen, dass man dann plötzlich irgendwie Fachmann wird für Hausbau oder für irgendwie Verträge oder sowas. Das muss man nicht. Und insofern ging es eigentlich wie von selbst. Also das ist auch eine Frage, die oft an uns herangetragen wurde von Freunden, die sagten, wie macht man das denn? Muss man nicht wissen, es geht.
Okay. Also ihr habt zum Makler gegangen, der hat gesagt, eure Wohnung ist Betrag X wert.
Genau.
Und dann wart ihr froh, dass sie viel mehr wert war, als ihr dachtet. Und dann seid ihr zum Finanzierungsberater gegangen und habt euch um ein neues Darlehen dann bemüht für das Haus?
Ich meine, wir waren zuerst bei der Baufirma und es war für das Neubaugebiet zunächst eine Baufirma fest vorgeschrieben. Das wurde nachher so nicht umgesetzt, aber ich glaube, die ersten 2, 3, die gebaut haben, haben über diese Baufirma gebaut, sodass wir gar nicht so die Möglichkeit hatten, großartig noch Preise zu vergleichen, was man vielleicht hätte machen sollen, aber wir waren jetzt letztlich auch zufrieden und das war völlig in Ordnung so. Haben dann also von der Baufirma einen Preisrahmen bekommen, was sowas kosten könnte. Natürlich hat man dann auch, also das war jetzt so ein Typenhauskatalog quasi, wo man natürlich auch je nach Hausgröße und Ausstattung bisschen oder Haustyp auch sehen kann, was es kosten könnte. Sind dann mit dieser Preisspanne zur Bank gegangen und gesagt, können wir uns das leisten? Und der hat uns halt einen Finanzierungsvorschlag gemacht und hat es abgesegnet. Natürlich von uns sehr viel Input verlangt, sehr viel Unterlagen. Und da wundert man sich, wie viel Dutzend Unterschriften man leisten kann in seinem Leben. Aber es lief. Also uns wurden keine Steine in den Weg gelegt. Und auch aufgrund natürlich des Verkaufs der Wohnung lief das dann relativ reibungslos, weil das ja auch dann den Bauzins senkt. Das war also, das sprach für uns. Ja, insofern lief das recht reibungslos.
Wie muss ich mir das vorstellen? Weil der Verkauf ist ja sozusagen ein separater Prozess und der Kauf ist wieder ein anderer. Hat das so geklappt, dass ihr dann das zeitlich total aufeinander abstimmen konntet und das Kapital, was ihr dann von dem Verkauf hattet, direkt nutzen konntet? Oder brauchtet ihr da noch irgendwie eine Überbrückung? Oder?
Es hat im Leben nicht geklappt. Es war fürchterlich. Nein, eigentlich von Seiten der Mitspieler, also der Makler und Notare und Banken war das eigentlich problemlos. Bloß beim Bauamt arbeiten freundliche Damen und Herren, die in einem Paralleluniversum leben, in dem Zeit keine Bedeutung hat. Und das bringt einem so ein bisschen den Zeitplan durcheinander. Wir hatten zum Glück mit dem Käufer unserer Wohnung so eine Sonderregelung getroffen, dass es hieß, okay, wenn wir länger brauchen sollten mit dem Umzug, dürft ihr noch in der Wohnung wohnen bleiben. Wobei wir all dessen Kosten genommen haben. Wir haben also, oder ja, der hatte die Wohnung für seine Tochter gekauft. Die musste sich also quasi eine Zwischenmiete leisten. Wir haben also diese Miete übernommen und wir haben seine Kreditkosten übernommen. Aber das war immer noch die bessere Lösung, als irgendwie auf der Straße zu sitzen oder halt aus der Wohnung rausziehen zu müssen in eine Zwischenlösung und dann in das Haus. So hatten wir also echt noch eine Sicherheitspuffer von 8 Wochen. Obwohl wir schon eigentlich grob kalkuliert hatten, aber das Bauamt, dein Freund und Helfer, hatte ab und zu andere Pläne. Und insofern war das letztlich doch dann entspannt für uns. Aber es war schon stressiger Endspurt. Von der Finanzierung, auch das läuft eigentlich relativ unproblematisch. Da gibt es ja Underkonten, auf denen Gelder zwischengelagert werden und das ist alles völlig sicher. Da muss man sich also keine Sorgen machen. Und auch die Bank wusste also ganz genau, wann das Geld zu welchem Zeitpunkt kommt, wie viel das sein wird. Insofern war das alles in trockenen Tüchern.
Okay, und diese Klausel habt ihr im Kaufvertrag verankert. Das würdest du dann wahrscheinlich auch anderen Menschen empfehlen, ne?
Absolut. Weil, ganz ehrlich, man weiß es nicht. Also bei uns hat sich das bestimmt ein Vierteljahr rausgezogen, bis der erste Spatenstich vorgenommen wurde, aufgrund einer fehlenden Unterlage vom Bauamt. Und dort kann ich auch jedem empfehlen, also das, man denkt immer, wenn man ein Haus baut, dass das eigene Haus so auf der Prioritätenliste des Bauamts auf Platz 1 sein müsste. Das ist einfach nicht so. Die haben halt sehr viel auf dem Tisch liegen und die machen auch einen bestimmten guten Job, aber da mal halt hinzufahren, also nicht nur anzurufen, sondern hinzufahren, zu sagen, Mensch, ich warte darauf was, können Sie mal bitte nachgucken und so, und natürlich auch ganz freundlich sein, aber auch durchaus mit Nachdruck und sagen, Mensch, es drängt bei uns gerade. Ne, wir haben jetzt wirklich Fristen einzuhalten und wir haben Kreditkosten und die Baufirma möchte gerne anfangen und es geht alles nicht, weil eine Unterlage fehlt. Und dass man da nochmal irgendwie vorstellig wird, ist vielleicht eine gute Idee.
Okay, also zu sagen, ich habe jetzt so ein bisschen rausgehört, dass du sagtest, das eine, was du gelernt hast oder was dir sehr geholfen hat, war einen Makler zu beauftragen, ja, die Wohnung zu verkaufen und auch zu schätzen. Und wiederum dann für den Kauf des Hauses, für den Bau, da würdest du sagen, kann man so ein bisschen mehr Nachdruck machen beim Bauamt. Das ist so ein Learning, was ihr hattet. Also,
durchaus, ja.
Genau. Gab es noch andere Learnings oder Dinge, die ihr so im Laufe der Zeit dann gelernt habt in dem ganzen Prozess, die du teilen möchtest?
Ja, man ist natürlich in diesem ganzen Prozess so ein bisschen der Unwissende. Ne? Man macht das zum ersten Mal, also geht wahrscheinlich den meisten so. Und ist deswegen auch, glaube ich, so ein bisschen zurückhaltend in seiner Meinung. Also jetzt gar nicht, was den Finanzierungsprozess angeht, aber auch den Bau des Hauses, dass man einfach da bei diesen Bereichen, wo man keine Ahnung hat, einfach Sachverständige dazuzieht. Also in diesem Fall einen Bausachverständigen, der auch ganz klar die eigenen Rechte durchdrückt und sagt, das steht dir zu, setzt das durch oder ich mache das für dich sogar noch besser. Das sind natürlich immer extra Kosten, die da entstehen, beim Makler oder auch beim Sachverständigen. Aber das lohnt sich auf jeden Fall, bevor man irgendwie letztlich Probleme hat oder auf einem halbfertigen Haus sitzen bleibt oder das Geld vom Wohnungskäufer doch nicht kommt. Finde ich es immer schlauer, das Leuten zu überlassen, die wirklich wissen, was sie tun. Auch zum Makler kann ich noch erzählen, da war das so zum Beispiel, dass ich glaube, sich 27 Leute für die Wohnung beworben hatten. Die Makler haben halt vorher die ganzen Finanzunterlagen eingeholt und geprüft, ließe sich das von den Interessenten überhaupt finanzieren. Dann wurden letztlich nur 9 von den 27 durchgewinkt und kamen zu einem konzertierten Termin zur Wohnungsbesichtigung. Und die Maklerin konnte uns auf den Kopf sofort sagen, die oder die Person wird die Wohnung kaufen, und so war es dann auch. Die haben halt die Erfahrung und wissen, wie es läuft. Wir wären da völlig hilflos gewesen. Also nicht, dass wir jetzt irgendwie, wahrscheinlich hätten wir uns auch, wenn wir alleine gewesen wären, vielleicht mehr da rein vertieft oder mehr gewusst oder mehr informiert. Das mag schon sein. Aber so wurde uns immer geholfen. Und das war wirklich wichtig und gut. Ein gutes Gefühl einfach.
Aber das ist ja auch eine krasse Gemengelage, wenn man sich überlegt, irgendwie, ich habe da diese Wohnung, die ich verkaufen muss, müsste ich mich kümmern, wenn ich da keine Hilfe hätte. Auf der anderen Seite baue ich ein Haus, was du vermutlich auch damals zum ersten Mal gemacht hast.
Ja.
Da muss man ja unglaublich viele Entscheidungen treffen. Und wenn man das zusammenbringt, dann wäre man alleine ja wahrscheinlich auch einfach überfordert, ne? Also das dann auch zeitlich noch hinzukriegen.
Man macht ja auch durchaus noch nebenbei seinen normalen Job. Ja. Den hat man auch noch und ich war, glaube ich, trotzdem fast jeden Tag auf der Baustelle des Hauses, auch wenn es eigentlich nicht ging. Aber dann war ich halt morgens vor der Arbeit noch da und abends auch nochmal da und im Winter halt auch im Dunkeln, dann war das halt so. Aber wie du schon meintest, da werden Entscheidungen von einem verlangt, ob man jetzt plötzlich die Muffe X327 aufs Rohr setzen möchte oder nicht oder was für eine Heizungsanlage und so, also Dinge, die man einfach nicht weiß und die dann auch eigentlich nicht interessieren. Und da jemand zu haben, der sagt irgendwie, hör zu, ich entscheide für dich mit oder ich schlag dir Sachen vor. Und klar, man sollte sich informieren, nicht voreilig handeln. Das ist echt eine Sache, die man beachten muss. Also dass man, ich weiß, beim Hauskauf ist es oftmals so, man guckt sich den Markt an und sieht, da ist ein Haus und wenn man nicht innerhalb von 10 Sekunden anruft, ist das Haus weg. Man muss sich natürlich da auch mal beeilen. Aber man sollte nicht einfach nur, weil es sich jede Gelegenheit ergibt, einfach zuschlagen. Man soll irgendwie seine Rechte auf sein Recht pochen, auch Dinge einfordern und dann ist man auch hat man echt ein besseres Gefühl dabei.
Das kann ich auch total unterschreiben. Also wir haben ja nicht gebaut, sondern gekauft, aber wir hatten auch eine Maklerin. Da haben wir am Nachmittag des einen Tages das Haus angeschaut und abends rief sie an und sagte, es gäbe einen anderen Interessenten und wir müssten uns am darauffolgenden Tag entscheiden. Und wir hatten uns schon ein bisschen verliebt in dieses Haus und dann haben wir auch mit einem Sachverständigen sind wir dann durch das Haus gegangen und der hat gesagt, okay, ihr könnt hier jetzt eine Bombe reinfallen lassen oder nochmal 50.000 investieren das war dann klar, das funktioniert dann irgendwie hinten und vorne nicht, aber tatsächlich ist dieses Haus sofort danach verkauft gewesen, also ich glaube, das war nicht irgendwie Taktik von der Maklerin, sondern das war tatsächlich so. Es gibt einfach, der Markt ist eben so, dass es so ein Nachfragemarkt ist und dass es sehr viel mehr Leute gibt, die eine Wohnung suchen, als angeboten wird. Deswegen sind ja auch die Preise so, wie sie sind. Aber nochmal ganz kurz zurück zum Bauen. So ein Neubau ist ja auch eine Riesensache. Also wenn, du hast ja da verschiedene Phasen und ich glaube, es ist ja bei einer Finanzierung von einem Neubau so, da wird das Darlehen dann auch in so Stücken ausbezahlt. War das bei euch auch so?
Ja, genau, das war bei uns auch so. Das ist aber auch eine Sache, die von vornherein festgelegt wird und wo man genau die Daten kennt. Also natürlich verschieben sich da auch Dinge. Also wann jetzt der Dachstuhl auf dem Dach ist oder so, das lässt sich vorher nicht so natürlich nicht ganz genau festlegen, auch je nach Witterung und so oder je nach Zeitplan der Baufirmen, der einzelnen Firmen und Dienstleister. Aber man weiß, was auf einen zukommt. Man kennt auch die Höhe der Raten und genau, das weiß die Bank natürlich auch im Vorfeld. Und man muss dann quasi jedes Mal zur Bank gehen und sich die Summe freigeben lassen. Aber das ist auch völlig problemlos.
Also mit dem Konzept des Bauträgers oder der Baufirma geht man dann zur Bank und sagt, das sind so die 3 Intervalle oder ich weiß gar nicht, wie viele Intervalle.
Ach, das ist. Mehr, ja.
Okay.
10, 12 oder sowas.
Okay, ja. Genau. Ach so. Und das hat aber so total gut geklappt.
Ja, auch da ist natürlich so, dass irgendwie die Baufirmen und die Banken das nicht zum ersten Mal machen, sondern einfach ganz genau wissen, was der Kunde braucht und das gut aufeinander abgestimmt ist. Die kommunizieren auch mal untereinander. Ich weiß, einmal hatte die Bank einen Fehler gemacht, deswegen eine Summe nicht ausgezahlt wurde, was mit uns nichts zu tun hatte, wobei sich aber die Baufirma an uns gewendet hat. Und Da muss ich nur zur Bank gehen und sagen, also wir hatten halt auch unseren Bankberater, der uns dann auch mal persönlich besuchte und nach Feierabend nochmal Sachen rumbrachte. Das war super nett. Und der auch meinte, geht auf unsere Kappe, ich rufe da an, ich entschuldige mich, es hat mit Ihnen nichts zu tun, fertig. Ne? Und die wissen, was sie tun.
Wenn du jetzt mal so zurückblickst, du hast jetzt schon sehr viel geteilt, aber wenn du so auf diesen ganzen Prozess so zurückblickst, was war so das, wo du sagst, also es war definitiv das Allerwichtigste, was ich da gelernt habe in dem ganzen Prozess.
Also, wenn man sich ein Fahrrad kauft, dann liest man vorher irgendwie Testberichte und Kundenbewertungen und vielleicht Hersteller und Preise. Dann gibt es Leute aber, die sich ein Haus kaufen und das nicht machen. Die einfach nur irgendwie Handlungsbedarf sehen und einfach loslegen lassen. Also, wenn man wirklich irgendwie 100, 200, 300.000 Euro investiert, muss das Produkt stimmen. Ne, das ist... Man kann natürlich immer nochmal eine Tür austauschen oder ein Waschbecken, aber wenn halt die Grundsubstanz nicht stimmt, ne, wie du auch meintest, man hätte eine Bombe reinschmeißen können, wenn die Bausubstanz nicht stimmt oder der Zustand der Räume oder man weiß, man muss irgendwie, wenn man das Haus kauft, ein Jahr später für 20.000 Euro eine neue Heizungsanlage einbauen oder neues Dach für 30.000 oder sowas, das sollte man wirklich irgendwie zumindest im Hinterkopf haben und sich nicht schönreden. Das war für uns, glaube ich, eine ganz wichtige Sache, dass man den zeitlichen, finanziellen Rahmen echt grob kalkuliert. Man denkt immer, uns passiert schon nichts. Aber bei uns wurden auch Fenster falsch gemauert und auch dieser Spruch, dass der aktuellste Bauplan immer im Büro liegt, aber nie auf der Baustelle, trifft auch auf jeder Baustelle zu, dass einfach Dinge falsch gebaut werden. Nicht bei jedem muss wieder was abgerissen werden, aber ich weiß, beim Nachbarn war das so, der hat anstatt geplanter 5.000 Euro irgendwie, ich glaube 30.000, 40.000 Euro allein für die Bodenarbeiten bezahlt, weil dort eine Torflinse war und der Boden halt nicht tragfähig. Das sind Dinge, bei denen man denkt, mir passiert es nicht, aber es passiert. Nicht jedem Einzelnen und dem einen mehr, dem anderen weniger, aber es kommt halt vor. Und dass man das irgendwie im Hinterkopf hat und wenn die Bank sagt oder wenn halt die Baufirma sagt, sie brauchen einen Kredit von 200.000, dass man nicht sagt, okay, dann nehme ich 200.000, sondern dass man da wirklich weiß irgendwie, obwohl die Baufirma auch schon sagt, wir kalkulieren irgendwie einen Puffer mit ein, dass man da wirklich sagt, wir hätten gerne noch ein paar Euro mehr. Das ist ganz, ganz wichtig.
Also auf der einen Seite, das mit Menschen zu machen, die das mehr als einmal in ihrem Leben machen und zu gucken auch, dass man einen gewissen zeitlichen Puffer hat, ne? Also witzigerweise hatten wir ja mal Anja zu Gast, eine Freundin von mir, die in Schottland finanziert hat im Podcast. Und in Schottland ist es ja so, dass das institutionalisiert ist, dass man immer ein Gutachten bekommt, wenn man eine Wohnung kauft. Also das ist im Exposé inkludiert schon. Und das ist echt eine gute Sache, finde ich, weil diese Überraschungen, beim Bau hat man die natürlich noch ein Stück weit mehr. Also wir haben auch eine Kollegin, deren Küche wurde eingemauert, also da war keine Tür mehr drinne und kein Fenster. Beim Kauf ist es ja noch ein bisschen anders, aber auch da gibt es natürlich Unwägbarkeiten.
Also bei uns in der Straße gab es oder gibt es 12 Neubauten und mit, ich glaube, 4 oder 5 verschiedenen Baufirmen oder auch Architektenhäuser. Und ich glaube, in jedem Haus gab es Pannen, in jedem Haus. Das gehört dazu. Das ist einfach so, gerade wenn man jetzt nicht nur das normale Typenhaus kauft, wo alles exakt so ist wie in der Beschreibung, sondern man will dann doch irgendwie das Fenster woanders haben oder eine Treppe anders oder sowas. Man hat einfach andere Vorstellungen als die 0815-Beschreibung des Hauses. Dann gibt's dort eine Menge Potenzial, dass Dinge falsch laufen, und was falsch laufen kann, läuft meistens auch falsch. Da kann man auch jeden Tag auf der Baustelle sein, trotzdem läuft es dann falsch. Und da ist halt auch so, dass wenn man sich das selbst ansieht und dorthin fährt, wenn ich mir ein Dachstuhl angucke, ja, ob ich das jetzt sehe oder nicht, kann ich sagen, er ist drauf oder nicht. Aber auch da ist es halt so, dass nur der Sachverständige sieht, ist es auch richtig gemacht. Der irgendwie Materialdicken kennt oder Beschaffenheiten und weiß, wie man sowas baut. Ich kann mir dann den Plan angucken und auch das fertige Haus, aber ich sehe nicht, was da passiert. Deswegen ist das nochmal echt der Ratschlag, sich bloß beraten zu lassen.
Wie lange hat so der ganze Prozess dann gedauert, von dem Moment, wo ihr euch entschieden habt, ihr habt dieses Grundstück gefunden, die Entscheidung getroffen, wie lange hat es dann gedauert, bis ihr eingezogen seid?
Ich würde denken, alles in allem bestimmt 1,5 Jahre. Es hätte schneller laufen können, bestimmt. Also wie gesagt, das Bauamt war nicht immer unser Freund, aber ich denke, also ein Jahr hätte es schon gebraucht. Allein das... allein der Hausbau an sich, der pure Hausbau dauert ein halbes Jahr. Vorher mit all den ganzen Voruntersuchungen des Grundstückes, mit den Notarterminen, mit den Geldflüssen, die halt vor sich gehen, das dauert halt alles. Und dort werden Unterlagen geprüft und Bohrungen vorgenommen und sonst was. Bis also alles das in trockenen Tüchern ist, dauert es halt eine Weile. Und da muss man schon, glaube ich, ein Jahr mindestens irgendwie einplanen. Zudem ist auch so ist, dass man normalerweise nicht sofort in so ein Haus einziehen kann. Das soll halt nochmal durchtrocknen. Früher hat man auch gesagt, das muss mindestens irgendwie ein Jahr schon mal trocken geworden sein, bevor man da einzieht. Oder ich glaube ein halbes Jahr nach Fertigstellung oder so. Bei uns hieß es, so ist fertig, zieht mal ruhig ein. Wenn man dann halt ein Bild an die Wand hängt, dann ist es dahinter halt auch schimmelig, ne, weil die Wände halt noch feucht sind. Da muss man also auch echt ein bisschen gucken und sich dort lieber noch ein paar Wochen Zeit nehmen, bis man dann wirklich irgendwie in einem neuen, tollen Haus wohnt.
Sehr gut. Habt ihr ein Massivhaus oder so ein Fertigteilhaus gekauft?
Das ist ein Massivhaus, ja.
Und das dauert auch nur ein halbes Jahr?
Ja, das geht schon richtig,
ja. Cool. Was liebt ihr denn jetzt an eurem Haus jetzt? Ist es fertig? Wie lange wohnt ihr da jetzt drin?
Lass mich lügen, 4 Jahre.
Okay. Und was ist das Tollste daran?
Ist es unser Haus? Also die Bezeichnung unser Haus ist schon fantastisch. Und wenn ich morgens an meinem Homeoffice-Schreibtisch sitze, kann ich Rehe und Pferde und Gänse zählen. Das ist ziemlich cool. Es ist halt dörflich. Gut, mag nicht jedermanns Sache sein, aber das ist für uns genau das Richtige. Gerade jetzt irgendwie in dieser doch etwas ungewöhnlichen Zeit hatten wir die Möglichkeit, auch bei dem schärfsten Lockdown jederzeit rauszugehen in den eigenen Garten. Das wirklich zu genießen. Man muss sich halt nicht mit anderen Hauseigentümern oder Wohnungseigentümern in so einem Reihenhaus über die kaputte Birne im Keller irgendwie unterhalten und rechtfertigen. Man hat die absolute Entscheidungsfreiheit. Und auch, glaube ich, eine ganz andere emotionale Verbundenheit zu dem Haus. Also wir haben natürlich das Haus nicht selbst gebaut, aber wir haben im Garten eigentlich alles selbst gemacht. Wir haben irgendwie auch bei der Inneneinrichtung oder ob jetzt Boden verlegen oder sonst was, alles selbst gemacht. Und man ist halt auch echt ein Stück weit stolz drauf, ne? Also jetzt eine Wohnung, die ich einziehe, das ist halt, da wohne ich dann drin, da wohnten schon andere drin, da wohnen nach mir wieder andere drin. Das ist halt jetzt unser Haus. Das ist unser Baby und deswegen super Sache.
Du sagst jetzt am Anfang, ihr seid angekommen. Bleibt ihr da jetzt für immer wohnen?
Bestimmt gibt's irgendwie in Lübeck größere oder irgendwie extravagantere Häuser oder sowas, aber es gibt in Lübeck kein Haus, in dem ich lieber wohnen würde als in dem. Es ist einfach perfekt so für mich. Also ich fahre wirklich, wenn ich morgens zur Arbeit fahre oder in die Stadt fahre, dann klar, es gibt Häuser an der Wagenetz und so weiter, und die sind, ne, aber brauche ich nicht. Das ist jetzt unseres so. Und es ist echt, die Lage ist super. Wir fühlen uns da unglaublich wohl. Unsere beiden Katzen auch. Also wenn wir in der Stadt sind, ist es uns auch fast schon ein bisschen zu laut. Deswegen sind wir da eigentlich sehr, sehr gerne. Das ist wirklich so unser Ruhepol, unser Rückzugsort. So, das ist für uns fantastisch.
Dann ganz, ganz vielen Dank für das Gespräch, Lars.
Gerne.
Ich habe viel gelernt und ich hoffe, ihr auch. Wenn ihr Fragen habt oder Anregungen, dann schreibt uns gerne an hausgefragt@drklein.de, drklein.de. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann teilt ihn gerne. Bis zum nächsten Mal.